Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Mit Niklas Potthoff. Schönen guten Abend. Gestern ging die erste Fußball-Bundesliga zu Ende mit einer dramatischen Entwicklung im Abstiegskampf. Düsseldorf geht runter in Liga 2, Werder Bremen in die Relegation. Heute gab es dann den letzten Spieltag der zweiten Fußball-Bundesliga. Im Fokus vor allem die Frage, wer wird Werders Gegner? Wer holt sich Platz 3? Hamburg oder Hoffenheim? Gleich alle Antworten dazu und alles zu diesem letzten torreichen Spieltag mit insgesamt 35 Treffern. Wir sprechen dazu mit dem Geschäftsführer von Arminia Bielefeld, Samir Arabi, über die Aufstiegssaison der Ostwestfalen. Wir schauen dazu auch noch auf das Thema einer möglichen Gehaltsobergrenze im Fußball, neue Entwicklungen um die Gemeinnützigkeit von E-Sport und haben den fünften Teil unserer Reihe Denkfabrik Kolonialismus dabei. Heute geht es nach Australien. Aber wir fangen natürlich an mit der zweiten Fußball-Bundesliga. Nach dem Sieg gegen den HSV hatte Heidenheim es am letzten Spieltag selbst in der Hand. Mit einem Sieg Platz 3 und die Aufstiegsrelegation gegen Bremen zu erreichen. Dafür mussten sie aber zum stärksten Team der Saison, zu Arminia Bielefeld. Die waren bereits sicher aufgestiegen, wollten ihre Saison aber noch erfolgreich zu Ende bringen. Und sie ließen Heidenheim am Ende keine Chance, gewannen mit 3:0. Stefan Kaußen.
Durchatmen in Heidenheim. Die große Relegation kann kommen gegen Werder Bremen. Trotz des 0:3 auf der Bielefelder Alm. Heidenheim versuchte alles, aber der Tabellenführer war einfach überragend gut. Schon zur Pause 2:0 durch Klos und Vogelsammer. Nach dem Wechsel das 0:3 aus Heidenheimer Sicht durch Klaus. Aber man wusste immer, dass der HSV wohl verliert gegen Sandhausen. So ist es gekommen und so bleibt Heidenheim trotz des 0:3 in Bielefeld auf Platz 3 und damit in der Relegation.
Am Ende nämlich ganz egal für Heidenheim, denn man schaffte es trotzdem in die Relegation. Auch Heidenheims Spieler Kevin Müller wollte das Spiel gegen Bielefeld am liebsten schnell vergessen.
Wir waren chancenlos heute, muss man ehrlich sagen, wurden hergespielt. Es gilt jetzt schnell abzuschütteln. Der HSV hat auch verloren. Ja, wir versuchen jetzt am Donnerstag in Bremen schon eine gute Vorarbeit fürs Heimspiel dann am Montag in Heidenheim zu leisten. Und darum geht es jetzt. Schnell das Spiel analysieren, aber sich dann auch schnell darauf vorzubereiten.
Bielefeld feiert also die Meisterschaft der zweiten Liga. Heidenheim trotz Niederlage Rang 3. Obwohl dem HSV auch ein Punkt gereicht hätte, um wieder an Heidenheim vorbei und doch noch selbst in die Relegation einzuziehen. Für Gegner Sandhausen ging es auch sportlich um nichts mehr in diesem Spiel. Doch der HSV konnte seit dem Restart schon nur 2 von bisher 8 Spielen gewinnen. Und der heutige Nachmittag, der stellte dann für Hamburg-Fans den wohl absoluten Saisontiefpunkt dar. Jörg Tegelhütter.
Statt Relegation gab es ein Debakel. Der HSV hat auch die letzte Chance auf die Relegation zur Fußball-Bundesliga verspielt und sich dabei beim 1:5 gegen Sandhausen unglaublich blamiert. Schon nach 20 Minuten führten motivierte Gäste durch ein Eigentor von Fran Drongelen und einen Treffer von Behrens 2:0. Hoffnung kam bei den Hamburgern auf, als Hand nach dem Wechsel einen Foulelfmeter nach einer guten Stunde verwandelte. Doch der HSV war nie in der Lage, das Spiel noch zu drehen. Stattdessen setzte es in der Schlussphase weitere Gegentore durch Behrens, Engels und den früheren HSVer Diekmeier. Der Hamburger Sportverein beendet die Zweitligasaison damit wie schon im Vorjahr auf dem undankbaren 4. Platz. Sandhausen wird durch den Sensationssieg am Ende 10.
Nach dem Spiel und dieser 1:5 Schlappe war man beim HSV redlich bedient. Trainer Dieter Hecking analysierte kurz nach Spielende.
Ja, ist sehr enttäuschend gewesen. Ich glaube, dass wir von der ersten Minute an nicht richtig ins Spiel reingekommen sind. Wir haben, wie so oft wie in den letzten Wochen, viel zu langsam ohne Selbstvertrauen gespielt. Die Nervenanspannung war in den letzten Wochen deutlich zu spüren. Das hat man ja auch gesehen, dass die Leichtigkeit komplett verloren gegangen ist. Man hat einfach gemerkt, der Kopf hat nicht mehr das gemacht, was wir wollten. Mit dem 1:3 war das Spiel natürlich weg.
Nächstes Jahr also zum dritten Mal in Folge Zweitligafußball für den Hamburger Sportverein. Dagegen kann Arminia Bielefeld feiern. Der Aufstieg ist die Krönung eines wilden Jahrzehnts für die Ostwestfalen. 2011 stieg die Arminia in die dritte Liga ab, war hoch verschuldet, musste um die Lizenz zittern. In den letzten Jahren gelang dem Verein eine Art Wiedergeburt, auch wegen des Einstiegs des Bündnis Ostwestfalen, einer Mischung aus regionalen Unternehmen und Privatpersonen, die die Arminia wirtschaftlich auf solide Beine stellten. Sportlich ging es bergauf, bis jetzt, bis hin in Liga 1. All das miterlebt hat Bielefelds Geschäftsführer Samir Arabi, der 2011 zum Verein kam. Und mit uns hat er im Vorfeld des letzten Spieltags gesprochen. Und ich habe ihn zu Beginn gefragt, ob der Aufstieg überhaupt inzwischen ausgiebig gefeiert werden konnte.
Ja, so gut es ging, natürlich mit Betrachtung der Corona-Regeln. Aber mit der Mannschaft haben wir dann mittlerweile auch das ein oder andere Bier dann auch getrunken an dem Abend, als es dann feststand. Wir sind ja rein rechnerisch nach dem Unentschieden des HSV auf der Couch aufgestiegen. Da gab es ein Glas Rotwein mit meiner Frau.
Der war ja wohl hochverdient, wenn wir auf die Saison schauen. Nach 25 Spieltagen, da gab es diese Corona-Unterbrechung. Bielefeld war damals bereits Tabellenführer mit 7 Punkten Vorsprung. Jetzt mal Hand aufs Herz, wie viel Sorgen haben Sie sich gemacht, dass nach dieser bis dahin überragenden Saison dann Corona den Aufstieg verhindert?
Ja, grundsätzlich setzt man sich, glaube ich, immer damit auseinander. Wir haben es eigentlich im Sommer schon gehabt, weil wir auch letztes Jahr schon eine sehr, sehr gute Rückrunde gespielt haben. Wir haben in der Rückserie letztes Jahr mehr Punkte geholt als der 1. FC Köln, der am Ende aufgestiegen ist. Dann fragt man sich das im Sommer natürlich auch. Hoffentlich kommst du wieder gut raus. Es hat dann funktioniert. Dann hatten wir dasselbe Thema im Winter. Wir haben im Winter Trainingslager. Natürlich spricht man dann auch gemeinsam auch mit dem Trainerteam darüber. Hoffentlich kriegen wir wieder einen guten Start nach der Winterpause. Da hat ja keiner gedacht, dass uns eine Corona-Pandemie stoppen wird, sondern so, wie wird der HSV, wie wird der VfB in die Rückserie gehen? Das hat dann auch gut funktioniert. Und dann, wie gerade von Ihnen angesprochen, natürlich dieselben Themen. Man sieht es auch in der ersten und der zweiten Liga. Mannschaften, die teilweise gut rausgekommen sind aus der Winterpause, haben dann nach der Corona-Pause Probleme gekriegt. In der dritten Liga sehen wir es gerade am MSV Duisburg, die danach Probleme hatten. Natürlich beschäftigt man sich mit solchen Sachen und das zeichnet die Mannschaft meiner Meinung nach umso mehr aus, wie stabil sie geblieben ist. Das hat sie über die ganze Saison gezeigt. Und eigentlich hatten wir 3 Starts. Das muss man sagen, da haben wir ja auch schon jetzt nach dem Erreichen des Ziels mehrfach auch gesagt, dass es etwas Außergewöhnliches ist und wir wirklich stolz darauf sind, wie stabil sie die Runde zu Ende gespielt haben.
Und jetzt steht am Ende eben der Aufstieg, der vorläufige Höhepunkt einer ja beeindruckenden Entwicklung der letzten Jahre. Und Sie waren ja komplett mit dabei. Also seit März 2011 sind Sie bei Arminia Bielefeld. Im April 2011 hat der Verein sich Geld aus dem Sicherungsfonds des Ligaverbands geholt und bekam dafür einen Punktabzug. Der Verein stieg ab, hatte auch in Liga 3 erst ordentlich Probleme. Jetzt 9 Jahre später der Aufstieg in die erste Fußball-Bundesliga. Wie intensiv waren diese letzten Jahre für Sie persönlich?
Ja, extrem. Sie sprechen es ja an. Also rein rechnerisch war der Abstieg, als ich gekommen bin im Jahr 2011 in die dritte Liga, ja eigentlich im Klar. Man hatte ja zur Winterpause damals nur 7 Punkte. Und das hat eigentlich das Ausmaß mir gezeigt, dass man dann da war. Und es poppten eigentlich jeden Tag vor allem wirtschaftlich Horrormeldungen. Und das hat einen in den ersten Jahren auch schon belastet. In den ersten beiden Drittliga-Jahren haben wir den Erhalt der Lizenz zu Saisonbeginn fast immer so gefeiert, die andere dann halt Meisterschaften feiern, weil das immer sehr, sehr eng war. Und es war immer wirklich sprichwörtlich 5-12. Und das ist halt schön jetzt zu sehen. Wir haben dann natürlich mit der ostwestfälischen Wirtschaft eine Unterstützung erfahren in den letzten Jahren, die einen wirtschaftlich auf stabile Beine gestellt haben mit dem Bündnis Ostwestfalen und uns dann auch in sportlicher Hinsicht natürlich immer weiterentwickelt. Und ja, das ist jetzt momentan zum jetzigen Zeitpunkt sicherlich das i-Tüpfelchen der letzten Jahre, aber es war schon sehr kräftezehrend und nervenaufreibend.
Sie haben es gerade angesprochen. Wie befreiend war das für Sie, dieser Einstieg des Bündnis Ostwestfalen, was Ihren Handlungsspielraum anging?
Ja, was den Handlungsspielraum angeht, gar nicht, weil dafür steht das Bündnis auch nicht. Um jetzt zu sagen, wir geben jetzt so viel Geld in den Lizenzspieleretat, jetzt holen wir die großen Kracher. Das ist auch nicht unsere Erwartungshaltung, sondern es ging ja primär um eine Vergangenheitsbewältigung. Der Verein ist über den Bau der Tribüne damals in eine extreme Schieflage geraten. Und der Verein wahrscheinlich selber nur über einige Jahre Bundesliga gefühlt mit Europacup-Teilnahme sich dieser Schulden selber hätte entledigen können. Und insofern gab es eine große Unterstützung, was die Vergangenheit anbelangt und jetzt in vielen Themen, für die wir auch stehen möchten, nachhaltige Projekte, Nachwuchsleistungszentren, all diese Themen begleiten uns das Bündnis extremst. Aber wie gesagt, es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt hier auf einmal in einen Etat reingehen können, weil wir in der Bundesliga sind, weil das Bündnis sagt, jetzt greifen wir mal an. Aber das war auch nicht die Intention.
Jetzt ist dieses Jahr 2020 recht außergewöhnlich. Da gibt es natürlich auch einen außergewöhnlichen anstehenden Transfersommer. Wir haben eben schon ein bisschen über die Möglichkeiten von Arminia Bielefeld gesprochen. Wie können Sie planen für die kommenden Monate, was die Transferaktivitäten angeht?
Ja, grundsätzlich in dem Rahmen, in dem wir uns bewegen, genauso mit unseren wirtschaftlichen Möglichkeiten, aber die Probleme, die dieser Sommer mit sich bringt, haben natürlich alle Vereine. Das sieht man jetzt auch. Das Transferfenster ist ja jetzt auch verlängert worden bis zum 5. Oktober. Und keiner weiß genau, wie sich das Ganze mit der Corona-Pandemie entwickeln wird. Gibt es eine zweite Welle? Wann werden Zuschauer wieder ins Stadion zurückkehren? Bei uns ist das immer noch ein extrem wichtiger Faktor wirtschaftlicher Natur. Wir können es noch nicht genau absehen, wie groß die Einschnitte bei unseren Partnern sind, die uns in den vergangenen Jahren tatkräftig unterstützt haben. Wie sehr leiden sie unter der Corona-Pandemie und würden gerne das Sponsoring verlängern, gegebenenfalls ausbauen. Da wird es den einen oder anderen darunter geben, der das gerne möchte, aber eben auch nicht mehr kann. Also insofern ist es sehr, sehr schwierig. Man hat es jetzt auch medial überall gelesen, dass die Vereine mit weniger Fernsehgeld planen müssen, auch schon in dieser Saison aufgrund der Situation oder in der kommenden Saison besser gesagt, also schon vor dem neuen Fernsehvertrag. Also viele Fragezeichen, was das Planen natürlich deutlich schwieriger macht. Aber es wird ein spannender Transfersommer werden, weil ich trotzdem glaube, dass der ein oder andere Spieler noch auf den Markt kommt, weil viele Vereine auch versuchen werden, auch die Kader klein zu halten, um am Ende auch das der wirtschaftlichen Situation angemessen dann zu planen.
Gerade in den vergangenen Jahren hat Bielefeld sich beim Thema Einkäufe häufiger auch aus den ausländischen Ligen bedient, auch aus den unteren ausländischen Ligen, da Spieler hervorgezaubert quasi. Spieler wie Jonathan Klos oder Per Nilsson, auch Alex Perez. War das ein bewusster Strategiewechsel im Scouting, der da zu einem bestimmten Zeitpunkt stattgefunden hat?
Das würde ich gar nicht sagen. Es hat die Situation auch mit sich gebracht. Wir haben uns als Club immer weiterentwickelt und sind dann teilweise an Spieler rangekommen, die sich vorher dann auch für Arminia Bielefeld nicht entschieden hätten. Also wir versuchen das schon über einen gesunden Mix zu machen. Also insofern, dass wir uns auch auf dem nationalen Markt bedienen. Wir haben ja auch mit Amos Pieper oder Fabian Kunze zwei Spieler aus der Regionalliga dazu genommen. Also wir sind da jetzt nicht so steif, dass wir sagen, wir holen nur Ausländer oder wir holen nur nationale Lösung. Das ist immer ein Mix, aber die Ausländer, die wir dann geholt haben, auch teilweise aus niedrigeren Ligen, das ist sicherlich ein Weg, den wir auch in der Bundesliga weitergehen werden, weitergehen müssen, weil wir sicherlich nicht den 25-Jährigen mit 250 Bundesligaspielen Erfahrung, der auch noch ablösefrei ist, verpflichten können, auch wenn wir uns das manchmal wünschen würden.
Und abschließend noch, nicht jeder Spieler ist jetzt neu dazugekommen. Es gab auch Spieler, die den Weg komplett mit Ihnen gegangen sind. Wie Sie, 2011 ist auch Fabian Klos zur Arminia gekommen. Trotz mehrfacher Angebote anderer Vereine auch die ganze Zeit bei Bielefeld geblieben, hatte einen großen Anteil im Aufstieg, so viel kann man, denke ich, sagen. Was macht ihn Ihrer Meinung nach aus?
Dass er sich genauso wie der Club derzeit sehr, sehr gut weiterentwickelt hat und sich zu 100% mit dem Club, mit der Region identifiziert. Und insofern sage ich, es gab immer mal wieder das ein oder andere Angebot, was auch gar nicht so uninteressant war. Und ich glaube, dass er sehr, sehr glücklich ist, dass er sich das ein oder andere Mal dagegen entschieden hat oder wir ihm auch gesagt haben, er soll mal schön hier bleiben.
Arminia Bielefelds Geschäftsführer Samir Arabi über die Bedeutung von Fabian Klos, Arminias Weg seit 2011 von der dritten Liga und der Fast-Insolvenz bis hin zur Rückkehr jetzt in die erste Fußball-Bundesliga. Unten war die Situation in der zweiten Bundesliga ähnlich spannend wie oben. Auch im Abstiegskampf ging es aber nur noch um die Frage, wer in die Relegation muss. Nürnberg konnte sich mit einem Sieg in Kiel selbst retten, doch schaffte das nicht. Holger Gerska.
Mehr denn je droht dem Club der Absturz von Liga 1 in Liga 3. Dabei starteten die Nürnberger in Kiel optimal. Schon in der dritten Minute köpfte Patrick Eras den Ball zur Führung ins Netz. Sicherheit allerdings gab das nicht. Mit den ersten Kieler Chancen begannen die Nerven zu flattern. Und mit dem verdienten Ausgleich der Gastgeber von Lauberbach Mitte der zweiten Halbzeit auch per Kopf erzielt, ging fast gar nichts mehr. In einer wilden Alles-oder-nichts-Schlussphase trafen die Gastgeber sogar noch zweimal den Pfosten. Nürnberg rannte Kopf und folglich erfolglos an und muss damit in zwei Relegationsspiele gegen den Dritten der dritten Liga.
Damit musste Nürnberg noch hoffen und für Karlsruhe gab es die große Gelegenheit, doch noch den Klassenerhalt zu schaffen. Und tatsächlich mit einem 2:1-Sieg bei Greuther Fürth gab es für den KSC ein versöhnliches Ende der Saison. Philipp Eger.
Was für eine Moral beim KSC. Nach dem ganz frühen Rückstand in der zweiten Minute durch den Kopfball von Daniel Keita-Ruel gingen die Karlsruher nicht K.O. Ausgleich in der 21. Ecke, Wanicek, Hoffmann verlängert per Kopf und Dominik Koter staubt zum Ausgleich am langen Pfosten ab. In der zweiten Hälfte, nach einer guten Stunde, foult Ernst Wanicek an der 16er Kante in den Strafraum rein. Der Elfer wird per Videobeweis bestätigt und Philipp Hofmann verwandelt eiskalt links unten rein. Sein 17. Saisontreffer, der wichtigste, der KSC damit gerettet.
Um nicht mehr viel ging es bei der Begegnung Stuttgart gegen Darmstadt. Der VfB steigt ebenfalls in die Bundesliga auf. Wie Bielefeld, Darmstadt stand nach einer starken Rückrunde immerhin auf Rang 5 und bestätigte zum Abschluss noch einmal die Tendenz der vergangenen Wochen.
Die Rechnung geht auf. Pellegrino Matarazzo, studierter Mathematiker und seit dem Jahreswechsel Coach des VfB, bringt Stuttgart zurück in die Bundesliga. Nach der 1:3-Niederlage gegen die Gäste aus Darmstadt sichert sich der Traditionsverein Platz 2 in der Liga und damit den direkten Aufstieg. Für Mario Gomez, der mit seinem 7. Saisontreffer auch für den Halbzeitstand von 1:1 sorgte, schließt sich im Stadion am Neckar der Kreis. Hier, wo er im Jahr 2004 sein Profidebüt und nur 3 Jahre später seine erste deutsche Meisterschaft feierte, nimmt der ehemalige Bundesliga-Torschützenkönig nun Abschied vom Profifußball.
Jens-Jörg Rieck berichtete und mit dem Spiel endet eben auch die Karriere des großen deutschen Nationalstürmers Mario Gomez, deutscher Meister, Champions-League-Sieger, dazu 78 Länderspiele für die deutsche Nationalmannschaft. Heute mit seinem letzten Tor. Für ihn ein perfektes Ende.
Ich bin mega stolz, nicht unbedingt auf meine Karriere, das natürlich auch, aber vor allen Dingen auf das, was ich die letzten 16 Jahre erleben durfte. Ich bin dankbar für jeden einzelnen Moment und hätte mir nichts Schöneres vorstellen können, wie jetzt mit meinem Verein nochmal den Aufstieg zu schaffen, das, was wir letztes Jahr verkackt haben, wieder gut zu machen. Und das haben wir geschafft und dementsprechend schwebe ich seit einer Woche auf Wolke 7.
In Zukunft also leider kein Mario Gomez-Button mehr im Stadion, wenn der Torero trifft. Bereits so gut wie sicher abgestiegen war vor dem Spieltag Dynamo Dresden. Dresden hatte erneut Kritik an der DFL wiederholt. Sie hatten nach einer 14-tägigen Corona-bedingten Quarantäne ein straffes Programm gehabt, mit zwischenzeitlich 7 Spielen in 19 Tagen. Nur mit einem Kantersieg in zweistelliger Höhe hätte man sich noch retten können. Das gelang gegen Osnabrück nicht. Thorsten vom Wege.
Mit einem Unentschieden 2:2 gegen den VfL Osnabrück verabschiedet sich Dynamo Dresden aus der zweiten Liga. Man ist abgestiegen und das, obwohl man eigentlich gut gespielt hat, über 70 Minuten im letzten Spiel. Terrazino in der 23. machte für starke Dresdner das 1:0. So ging es in die Kabine nach dem Wechsel, legte in eine Osnabrücker Drangphase. Patrick Schmidt mit einem schönen Konter nach, da stand es nach einer knappen Stunde 2:0 für die Gastgeber aus Sachsen und alle dachten, na, das könnte es ja gewesen sein. War es aber nicht, denn Dresden wurde müder, Dresden wurde immer schlechter, aber das ist nachvollziehbar bei der Belastung. Schon kamen die Fehler, Ballas legte auf Haider, der passte nach innen, Ouahim machte das 2:1 in der 76. und nach einem Foul von Kreuzer war es Niklas Schmidt mit einem schönen Freistoßschlenzer aus Mittelstürmerposition, der den 2:2 Endstand herstellte. Dresden gegen Osnabrück am Ende 2:2.
Und die gleiche Situation wie Dresden hatte auch Wiesbaden. Retten konnte sich Wien Wiesbaden zwar kaum noch, aber es wurde immerhin nochmal ein unterhaltsames Spiel gegen St. Pauli. Tim Brockmeier.
Die Chance, doch noch die Relegation zu erreichen, war ohnehin nur minimal und nicht wirklich realistisch. Und weil der Karlsruher SC im Fernduell dann eben nicht für Wien spielte, half auch das 5:3 der Hessen gegen St. Pauli nichts mehr. Nach nur einem Jahr zweite Liga ist Wien Wiesbaden wieder abgestiegen. Immerhin aber ging's raus mit Applaus. Dreimal Tietz und zweimal Aigner, die Torschützen für den SVWW, in einer Partie, in der beide Teams sich mehr aufs Tore schießen als auf das Verteidigen konzentrierten. Wien Wiesbaden steigt als Tabellenvorletzter aus der zweiten Liga ab und muss sich in der kommenden Saison in der dritten mit Gegnern wie Mannheim, Meppen oder Uerdingen messen.
Sowohl Hannover 96 als auch der VfL Bochum befanden sich schon vor dem letzten Spieltag im oberen gesicherten Mittelfeld. Es ging nur noch darum, wer von beiden weiter oben landet. Fabian Witt berichtet.
Das Spiel um Platz 6 hat verdient Hannover 96 entschieden, weil der Mann des Tages Marvin Duxchies und eben ein rotes Trikot trug und kein weißes. Und somit der Mann im Angriff von Hannover 96 erfolgreich in Minute 45 mit einem Freistoßtreffer und in Minute 84 nach einem Konter im eigenen Stadion. Der VfL Bochum im zweiten Durchgang besser, agiler, mit mehr Vorwärtsdrang, wurde dann eiskalt ausgekontert und kann sich nicht viel vorwerfen lassen, hat eine gute Begegnung gezeigt, am Ende aber auch verdient unterlegen und so verabschieden sich beide Mannschaften in die Sommerpause. Hannover 96 schließt die Saison ab auf Platz 6, der VfL Bochum auf Platz 7 und auf beide Teams wartet wohl mal wieder ein großer Umbruch. Am Ende Hannover 96 gegen den VfL Bochum 2:0.
Nach einer guten Hinrunde war Erzgebirge Aue insbesondere nach dem Restart der Liga ein wenig abgerutscht, aber genauso vor Abstiegsgefahren gesichert wie der Gegner von heute, Jan Regensburg. Zum Abschluss konnte Aue nochmal seine Statistik ein wenig aufhübschen und gewann auswärts mit 2:1. Erich Wartusch.
Dieser Saisonabschluss war richtig gelungen. Der FC Erzgebirge Aue beendet seine Negativserie in der Fremde. Da hatten die Veilchen seit dem ersten Match auswärts in dieser Saison nicht mehr gewonnen. Aber vor allem der starke Pascal Testroth sorgte dafür, dass die Sachsen noch einmal etwas zu feiern hatten. Früh waren die Gastgeber in Führung gegangen. Makridis schob einen Abstauber schon nach 2 Minuten über die Linie. Regensburg stärker in der ersten Halbzeit, aber in der Nachspielzeit dieser ersten Hälfte ist nach einem Freistoß von Riese Testroth per Kopf zur Stelle. Im zweiten Durchgang Aue mit deutlich mehr Torchancen. In der 87. Minute bedient Testroth von links mit einer schönen Flanke zu Lechner. Der vollendet zum 2:1 und zur besten Saison des FC Erzgebirge seit dem Wiederaufstieg.
Damit ist die Saison vorbei. Arminia Bielefeld steigt auf mit 68 Punkten, Stuttgart 10 Punkte dahinter mit 58, Heidenheim mit 55 in der Relegation, dahinter Hamburg mit 54. In der unteren Hälfte der Tabelle, ganz unten vor allem auf 15, Karlsruhe SC rettet sich mit 37 Punkten und minus 11 in der Tordifferenz, Nürnberg 37 Punkte, minus 13 in der Tordifferenz. Mit 34 und 32 Punkten absteigen tun Wien Wiesbaden und Dynamo Dresden. Und auch die Frauenbundesliga ist heute zu Ende gegangen. Da ging es noch um die Frage, wer neben dem Meister, dem VfL Wolfsburg, in die Champions League einzieht. Das waren die Spielerinnen von Bayern München. Die haben sich im Fernduell gegen Hoffenheim durchgesetzt. Der Meister, VfL Wolfsburg, der feierte zum Saisonende dagegen nochmal ein lockeres 5:0 gegen Leverkusen. Tabea Kunze.
Erst desinfizierten sie sich vorschriftsmäßig die Hände, dann schritten die Wolfsburger Kapitäninnen Alexandra Popp und Pernille Harder stolz zum Mittelkreis, um sich die silbrig glänzende Meisterschale abzuholen. Für Popp war es der erste Meistertitel als VfL-Kapitänin und damit durfte sie diese besondere Aufgabe zum ersten Mal erfüllen.
Ein schönes Gefühl, würde ich sagen, dann auch mit Pernille zusammen. Ich glaube, wir haben dieses Jahr eine gute Arbeit zusammen geleistet. Die Mannschaft komplett hat eine sehr, sehr gute Arbeit geleistet und dass man dann am Ende nach viel Schweiß und harter Arbeit dann die Schale in die Höhe strecken durfte, ist natürlich schön.
Die Wolfsburger Meisterinnen feierten danach mit einigen Sektduschen, vielen Tänzen, Selfies und lauter Musik. Der 5:0-Sieg gegen Bayer Leverkusen zuvor bedeutete gleichzeitig die punktemäßig beste Saison der Vereinsgeschichte. Torjägerin Pernille Harder traf zum Endstand. Damit erzielte sie 27 Ligatore und durfte sich nach Abpfiff über die Torjägerinnenkanone der Bundesliga freuen.
Absteigen aus der ersten Frauenbundesliga werden Jena und Köln. Also die Saisons von Herren- und Frauenbundesliga konnten zu Ende gespielt werden im Fußball trotz Corona. Während der Pause der Bundesliga haben sich DFL und DFB ja ziemlich demütig gegeben. Da kam sogar wieder einmal der Salary Cap ins Spiel, die Gehaltsobergrenze, die man zum Beispiel auch im US-Sport vorfindet. Dann ging die Bundesliga weiter und die Diskussion kam so ein wenig zum Stillstand. Thorsten Poppe hat sich deshalb nochmal genauer angeschaut, was aus dieser Idee geworden ist oder was daraus noch werden könnte.
Anfang Mai, noch bevor die Bundesliga ohne Fans den Spielbetrieb wieder begann, brachte Christian Seifert, der Geschäftsführer der deutschen Fußballliga DFL, eine Gehaltsobergrenze für Bundesligaspieler ins Gespräch.
Ich habe darüber selber mit dem UEFA-Präsidenten Alexander Severin gesprochen, dass das sicherlich Gespräche sein werden, die wird man führen müssen. Und zwar in Europa und zwar auf gesamteuropäischer Ebene.
Sagte Seifert im ZDF-Sportstudio.
Karl-Heinz Rummenigge war der Erste, der das vor Jahren versucht hat, ein Salary Cap einzuführen, wie es in Amerika heißt, also eine Begrenzung der Löhne in Relation zum Umsatz der Clubs, ähnlich wie das auch in den amerikanischen Profiligen, gut funktioniert. Das könnte in der Tat ein Ansatz sein. Bin ich auch sehr motiviert, das im europäischen Kontext zu versuchen.
Vor fast 10 Jahren hatte sich Karl-Heinz Rummenigge zusammen mit dem damaligen UEFA-Präsidenten Michel Platini in Brüssel eine Absage geholt. Von der Europäischen Union hieß es, eine Gehaltsobergrenze könne nicht in Einklang mit den Wettbewerbsgesetzen in Europa umgesetzt werden. Als jetzt in der Corona-Krise vielen Vereinen finanzielle Schwierigkeiten drohten, hat man sich an diese Idee erinnert, gerade weil häufig selbst durchschnittliche Profis hohe Gehälter kassieren. In der Bundesliga beträgt das durchschnittliche Jahresgehalt pro Spieler 1,75 Millionen Euro. Das ist natürlich kein rein deutsches Problem. Bernard Cayazzo, der Präsident der französischen Liga, stellt im ARD-Weltspiegel klar:
Es braucht Regulierung, und zwar auf internationaler Ebene, von FIFA und UEFA. Wir verschwenden sonst Geld. Wir bezahlen einfach zu viel, vor allem auch für mittelmäßige Spieler.
Auf Anfrage des Deutschlandfunks äußerte sich die EU-Kommission nicht zu der Thematik und verweist unter anderem auf eine Beschwerde gegen das Financial Fairplay, die 2014 abgelehnt worden ist. Aber selbst falls seitens der EU eine solche Gehaltsobergrenze möglich wäre, die stärkste und reichste Liga Europas, die englische Premier League, spielt spätestens seit dem Brexit nach eigenen Regeln. Sie müsste also freiwillig bei einer solchen Lösung mitmachen, doch das gilt eher als unwahrscheinlich.
Die englische Liga steht in Konkurrenz mit der italienischen, diese in Konkurrenz mit der spanischen und der deutschen,
erklärt Christoph Breuer von der Sporthochschule Köln.
Die englische Liga konkurriert eben um das gleiche Talent. Eine nationale Salary Cap Lösung hätte somit nur den Effekt, dass Talent abwandert in andere Arbeitsmärkte, wo die Einkommensmöglichkeiten nicht begrenzt werden.
Bedeutet also, nur wenn alle mitmachen, würde eine Gehaltsobergrenze überhaupt Sinn machen. Diese Erkenntnis ist für den organisierten Profifußball natürlich keine neue, auch nicht in der aktuell geführten Diskussion. Zumal sich in der Bundesliga nicht viel ändern würde, falls man eine prozentuale Obergrenze für Gehaltszahlungen orientiert am Umsatz in Höhe von 30-40% einführen würde. Marktführer FC Bayern gibt derzeit bei einem Umsatz von rund 750 Millionen Euro etwas mehr als 40% für Gehälter aus. Vizemeister Dortmund wendet bei einem Umsatz von 500 Millionen Euro etwas mehr als 140 Millionen Euro für den Lizenzspielerkader auf. Das sind um die 30% vom Umsatz. Deshalb müsse man sich erst gar nicht auf diese Diskussion einlassen, meint der Spielerberater Jörg Neblo.
eine Gehaltsobergrenze einzuführen, das ist schlichtweg idiotisch, weil wir werden uns mit diesem Konzept komplett ins Abseits treiben. Der freie Markt, der in der Welt existiert, wird dazu führen, dass wir alle Topspieler verlieren, weil sie natürlich dann in England das doppelte Dreifache verdienen können. Und wer kann es ihnen denn dann verdenken? Sie können eben einfach nicht alles regulieren. Der freie Markt ist das, was allem zugrunde liegt, und der sollte tunlichst auch frei bleiben.
Nationale Alleingänge bedeuten in diesem Fall Abwanderung der Stars und der besten Talente. Doch dieses Risiko solle man eingehen, meint Uke Göttlich, der Präsident des FC St. Pauli. Denn es gehe mehr als um sportlichen Erfolg. Internationale Titel habe eine deutsche Vereinsmannschaft ohnehin schon lange nicht mehr gewonnen. Warum dann nicht einfach abspecken und umdenken, so Göttlich, der auch DFL-Präsidiumsmitglied ist, in der Sportschau.
Und die Frage, ob das die nationale Liga machen kann, ja, wer denn sonst? Wir sind diejenigen, die die Regeln festlegen können, wer an unserem Wettbewerb teilnimmt und wer nicht und wer unter welchen Bedingungen teilnimmt. Und es ist für mich immer unvorstellbar, dass wir uns sehr häufig damit rausreden, oh, aber wenn die Engländer das nicht machen, dann können wir das auch nicht machen. Das ist, also da werde ich langsam immer ein bisschen wilder.
Falls Deutschlands Fußballfunktionäre einen Salary Cap ernsthaft umsetzen möchten, bleibt wohl nur ein nationaler Alleingang. Damit wäre die Zeit der ganz großen Stars in der Bundesliga wohl beendet. Es würde aber auch ein deutliches Zeichen an den Profifußball weltweit senden.
Thorsten Poppe über den Stand in Sachen Salary Cap in der Bundesliga. Es bleibt also noch spannend, welche Auswirkungen die Corona-Krise diesbezüglich auf den Fußball haben könnte. Eine Auswirkung war früh klar, die Europameisterschaft, die wurde ins nächste Jahr verschoben. Was Nationalspieler Matthias Ginter von Borussia Mönchengladbach davon hält und wie er die Debatte um die Bundesliga-Fortführung wahrgenommen hat, weiß Matthias Friebe.
Eigentlich hätte an diesem Wochenende das Achtelfinale der Fußball-Europameisterschaft begonnen. Eigentlich, wegen der Corona-Pandemie, ist das Turnier ja um ein Jahr verschoben worden. Nationalspieler Matthias Ginter hofft, dass sich bis zum Juni 2021 vieles auch in den Stadien wieder normalisiert hat.
Gerade so ein großes Turnier, ja, ist schade, wenn es ohne Fans wäre.
Noch lässt sich nicht abschätzen, wie es mit der Pandemie weitergeht, ob die von manchen befürchtete zweite Welle kommt und ob das Turnier überhaupt stattfinden kann. Gerade weil die EM mit einem besonderen Konzept geplant ist, in 12 Stadien in 12 Ländern, macht sich der Verteidiger seine Gedanken.
Ist natürlich schon nochmal was anderes, wenn da aus ganz Europa oder aus der ganzen Welt Leute umherreisen und natürlich dann auch in den Stadien, auf den ganzen Versammlungen, auch außerhalb des Stadions. Also ja, ist natürlich im Moment noch schwer vorstellbar.
Für niemanden vorstellbar war zu Beginn der jetzt beendeten Bundesliga-Saison auch, welch außergewöhnlichen Verlauf sie nehmen würde. 8 Wochen Spielpause, ein Viertel der Spiele ohne Zuschauer im Stadion. Matthias Ginter stand am 11. März auf dem Platz. Das Heimspiel gegen den 1. FC Köln wurde zum ersten Geisterspiel der Bundesliga-Geschichte.
Es war schon eine sehr, sehr komische Stimmung auf jeden Fall. Also so ging es mir persönlich, ich musste ein bisschen schmunzeln, weil es halt so ein bisschen ja, Freundschaftsspielcharakter gehabt hat.
Ausgerechnet das sonst hart umkämpfte rheinische Derby gegen den 1. FC Köln, sonst sicher ausverkauft und leidenschaftlich von den Fans begleitet. Nur wenige Tage darauf stand der Betrieb in der Bundesliga ganz still. Seit Mitte Mai wurde zwar wieder gespielt und die Saison zu Ende gebracht, aber...
Also wirklich viel mit Bundesliga hat es dann nicht zu tun gehabt. Ich glaube, alle sind froh, wenn wieder Zuschauer da sind.
Meint Ginter, der über 200 Mal in der Bundesliga auf dem Feld stand. Insgesamt ist er aber jetzt am Ende dieser Saison dankbar für die Entscheidungen der Deutschen Fußballliga, deren Hygienekonzept dafür gesorgt hat, dass der Spielbetrieb überhaupt wieder aufgenommen werden konnte.
Niemand konnte erahnen, wie schlimm die ganze Sache ist, wann und ob es überhaupt weitergehen kann. Das waren halt alles neue Sachen, auf die man sich halt nicht vorbereiten konnte. Und ich glaube, deshalb sollte man jetzt nicht irgendwie zu kritisch mit den Entscheidungsträgern umgehen, sondern halt einfach auch ein bisschen Verständnis für die sehr, sehr schwierige Situation zeigen.
Im Gedächtnis wird diese 57. Bundesliga-Saison allen Beteiligten für eine lange Zeit bleiben. Auch ein Grund, am Ende der Spielzeit darüber nachzudenken, welche Konsequenzen man für sich und den Fußball ziehen will. Matthias Ginter hat gelernt,
dass wir dann auch als Mannschaft auch da ein Zeichen setzen, zum Beispiel halt auf Gehalt verzichten oder halt, wenn ein Spieler von uns ein politisches Zeichen setzt, dass wir auch da voll zusammenstehen. Und ich glaube, das hat uns als Mannschaft nochmal vielleicht ein bisschen enger zusammengerückt.
Denn auch das gehört zu dieser Saison. Die Proteste und Solidaritätsbekundungen der Spieler nach dem gewaltsamen Tod des US-Amerikaners George Floyd. Erst kniete Gladbachs Marcus Thuram nach seinem Tor, einen Spieltag später schon ganze Teams vor dem Anpfiff. Zwar nicht vor Zuschauern im Stadion, aber dafür vor Millionen Fans vor dem Fernseher.
Und mehr von Matthias Ginter hören Sie im Sportgespräch mit Matthias Friebe heute ab 23.30 Uhr im Deutschlandfunk oder bereits jetzt schon online auf deutschlandfunk.de. Nach dem Fußball hatte auch der Basketball die Sondererlaubnis bekommen, die Saison beenden zu dürfen. Und das dreiwöchige Finalturnier endete heute. Alba Berlin hatte sich im Hinspiel am Freitag durch ein 88:65 gegen Ludwigsburg schon eine komfortable Position herausgeworfen. Und auch das Rückspiel heute gewannen sie, wenn auch knapp, mit 75:74. Kurz nach dem Spiel haben wir mit Reporter Florian Hecht in der Halle gesprochen. Und ich habe ihn zuerst gefragt, ob denn heute nach dem Hinspiel überhaupt noch einmal Finalcharakter aufkam.
Ja, nicht mehr so wahnsinnig. Das kann man sich ja vorstellen. 23 Punkte Vorsprung, das ist natürlich schon ein Riesenberg, über den man da drüber müsste. Aber Ludwigsburg hat alles gegeben und es war irgendwie früh klar, dass was sie wollten, war ein Sieg. Alba war ungeschlagen in dieses letzte Finale hineingekommen. Die Ludwigsburger haben wirklich bis zur letzten Sekunde gekämpft, sind ja dann auch noch von einem 14-Punkte-Rückstand heute bis auf ein Pünktchen herangekommen. Also die haben wirklich alles aufs Parkett geschmissen, ihr letztes Hemd gegeben. Und davor muss man natürlich einen riesen Respekt zollen.
War es am Ende dieser drei doch sehr intensiven Wochen dann auch eine Frage der Kräfte?
Natürlich, das kann man auf jeden Fall so sagen, das muss man unterschreiben. Die Ludwigsburger sind eine Mannschaft gewesen, die ohne ihren besten Carrington hier überhaupt angereist sind. Der ist in Amerika geblieben. Dann hat sich auch noch Marcus Knight, ihr bester Punktescorer, hier beim Turnier verletzt. Der war in den letzten beiden Finals gar nicht mit dabei. Dazu haben die großen Jungs Hans Brase und Jonas Wohlfahrt-Bottermann auch so ihre Wehwehchen gehabt. Da mussten 16- und 18-Jährige aufs Feld und das ist natürlich eine Wahnsinnsbelastung. Das hat Körner gekostet. Auf der anderen Seite war es eben der Vorteil für Alba. Die haben eine Mannschaft mit einer 15er-Rotation, also mit einem Kader, der ausgeglichen besetzt ist. Und die hatten immer 12 Mann am Feld, die richtig fit waren. Also das war ein eindeutiger Vorteil für Alba.
Am Ende steht die erste Meisterschaft für Alba Berlin seit 2008. Damit das Double, die Krönung auch für den 73-jährigen Trainer von Berlin, für Aito Garcia Reneses, im dritten Jahr nach zwei Vizemeisterschaften. Wie wichtig war er für diesen Erfolg?
Er war sozusagen das Herzstück dieses Erfolges. Es ist ein unglaublich sympathischer Mann, einer, der Basketball lehrt, einer, der schon sehr, sehr viele Erfolge hat, dem die Spieler folgen, bei dem es auch, wie alle sagen, richtig Spaß macht zu spielen und zu trainieren. Er ist das Herzstück, er nimmt Einfluss auch auf die Jugendarbeit, er ist überall interessiert bei allem, was sich in diesem Verein tut. Und auch Manager Marco Baldi hat gesagt, ohne ihn wäre das alles nicht möglich gewesen. Die Frage ist jetzt nur, macht er weiter? Aber nachdem momentan eh unklar ist, wie es weitergeht, hat der Manager gesagt, wollen Sie dem 73-Jährigen jetzt auch alle Freiheiten lassen? Leider ist das also noch nicht geklärt.
Damit gehen, ich habe es schon gesagt, drei sehr intensive Wochen zu Ende im Basketball mit diesem Finalturnier. Vielleicht noch ganz kurz, wie fällt Ihr Fazit des Turniers aus?
Es war ein Erfolg, das kann man wirklich so sagen. Ich bin auch skeptisch herein. Es war natürlich nicht schön ohne Zuschauer und mit all diesen Hygienemaßnahmen. Aber das, was an Sportlichen geboten wurde, war richtig klasse. Es haben sich zwei Mannschaften durchgesetzt, die auch vor dieser Corona-Pause richtig gut drauf waren. Mit Alba ist eine Mannschaft Meister geworden, die es wirklich verdient hat. Und Ludwigsburg, muss man auch wirklich sagen, hat diesen Vizemeistertitel voll auf verdient.
Florian Hecht über das Finale der Basketball-Bundesliga. Alba Berlin schlägt Ludwigsburg und wird damit zum ersten Mal seit 2008 wieder deutscher Meister im Basketball. Bei den Sommerspielen in Sydney im Jahr 2000 entzündet die Läuferin Cathy Freeman die olympische Flamme, gewinnt kurz darauf Gold über 400 Meter. Bei der Ehrenrunde trägt sie zwei Flaggen, die Flagge Australiens und die der Aborigines. Sie ist eine Symbolfigur für die indigenen Australier, die in Australien erst seit 1967 als gleichwertige Bürger anerkannt werden. Aber ist der Rassismus seit Cathy Freeman zurückgegangen? Teil 5 unserer Serie über Sport und Kolonialismus von Ronny Blaschke.
And Barry Hall's in a one-on-one, and so is Adam Goods. Goods will fly. Got it. Flies on. And we'll
Adam Goods ist eine Ikone im Australian Rules Football, eine der wichtigsten Sportarten in Australien. Der Spieler indigener Herkunft ist erfolgreich, doch er wird auch immer wieder diskriminiert. 2013, bei einem Spiel seiner Sydney Swans, deutet Adam Goods auf eine 13-jährige Zuschauerin, die ihn gerade als Affen bezeichnet hat. Es folgt eine Debatte über Rassismus, Identitätsdenken und indigene Wurzeln. Adam Goods äußert sich differenziert, woraufhin er 2014 zum Australier des Jahres gewählt wird. Ein Auszug aus seiner Rede.
Als indigener Australier habe ich häufig Rassismus erlebt. Während es die meiste Zeit schwierig war, so hat es mich auch viel gelehrt. Es hat meine Werte geprägt und das, woran ich heute glaube.
Adam Goods erhält Zuspruch, Doch viele Australier empfinden sein Selbstbewusstsein als Provokation. Bald wird Goods bei Spielen regelmäßig ausgebuht. So the war crime from Adam here. 2015 feiert Adam Goods ein Tor mit einem traditionellen Kriegstanz. Es ist nicht der erste indigene Protest im Sport. 1993 zog der Footballspieler Nicky Winmar sein Trikot hoch und deutete auf seine schwarze Haut. Ein Jahr später trug die Läuferin Kathy Freeman bei den Commonwealth Games die Flagge der Aborigines, erinnert die Anthropologin Amanda Kearney, die sich mit indigenen Kulturen beschäftigt.
In the context of the sporting world, indigenous players in
Im Sport werden erfolgreiche indigene Athleten von der weißen Mehrheitsgesellschaft geachtet, solange ihre indigene Herkunft im Hintergrund bleibt. Sobald sie als wichtige Identifikation betont wird, fühlen sich viele Australier herausgefordert. Adam Goods ist einflussreich, redegewandt und gesund. Damit bringt er Vorurteile ins Wanken, die viele Australier von indigenen Menschen haben.
Alcoholism, poverty, violence and poor healthcare means the life expectancy of Aboriginal people is now nearly 20 years less than white Australians.
Viele Medien in Australien verweisen oft auf Statistiken, auf die niedrigere Lebenserwartung indigener Menschen oder auf ihre Überrepräsentation in Gefängnissen. Adam Goods, der seine Laufbahn 2015 beendete, betont jedoch die Ursachen. Die Ureinwohner lebten mehr als 50.000 Jahre auf dem Kontinent, doch ab dem späten 18. Jahrhundert wurden Hunderttausende von ihnen von britischen Kolonisatoren getötet und unterdrückt.
The Aborigines are perhaps the most primitive people in the world. In their native state, they do not till the soil, build dwellings or even wear clothes.
Noch im 20. Jahrhundert entzog der Staat indigenen Familien häufig die Kinder. Ihr Zugang zu Medizin, Bildung und Arbeit besserte sich erst ab dem neuen Jahrtausend. Doch noch heute beschreiben etliche Medien den Erfolg indigener Politiker oder Wissenschaftler als Sensation. So ist es auch im Sport, erzählt Lawrence Bamblett aus dem Australischen Zentrum für indigene Geschichte.
Über Jahrzehnte hatte die Regierung indigene Australier weggesperrt. Wir waren nicht sichtbar, mit einer Ausnahme: Sport. Der Cricketspieler Eddie Gilbert, der Boxer Lionel Rose, der Jockey Darby McCarthy und. Über indigene Athleten wurde stets die gleiche Geschichte erzählt. Nur durch ihr hartes Training konnten sie die schrecklichen Lebensverhältnisse der Aborigines hinter sich lassen. Politik, Bildung, Kunst? Das ist angeblich nichts für uns. Was glauben Sie, was es mit jungen Menschen macht, wenn sie ständig auf Defizite reduziert werden? Meine Eltern waren zum Glück anders. Nach jeder negativen Geschichte haben sie mir ein Dutzend positive erzählt.
Die Wurzeln für die australischen Nationalsportarten liegen im 19. Jahrhundert. Britische Kolonialherren etablierten Cricket, Rugby und Fußball. Den wenigen indigenen Spielern blieben die Umkleidekabinen meist versperrt. Lange wollten viele Australier nicht wahrhaben, dass ihr Australian Football auch Elemente von Maan Grok in sich trägt, einem uralten indigenen Ballspiel. Erst ab den 1990er Jahren, mit neuen Gesetzen und Projekten gegen Diskriminierung, öffneten sich die Profiligen für indigene Spieler, sagt Barry Judd, der wohl wichtigste Wissenschaftler auf diesem Feld.
In der Bevölkerung Australiens haben etwa 2,5% einen indigenen Hintergrund. Im Australian Rules Football sind es zwischen 10% und 12%. Und das schon seit 15 Jahren. Auf den Spielfeldern sind indigene Menschen klar überrepräsentiert. Aber in den Führungsetagen der Clubs ist es das Gegenteil. Mir fällt kein einflussreicher Trainer ein, der einen indigenen Hintergrund hat.
Who come from an indigenous background.
Fast alle großen Vereine und Verbände beteiligen sich inzwischen am landesweiten Netzwerk für Reconciliation, Versöhnung, mit Kampagnen, Projekten, Spendenaufrufen. Wie viel davon ist nur Marketing? Die Australian Football League bezeichnet zum Beispiel Joe Johnson als den ersten Aborigine-Spieler, der sich gegen Rassismus stellte, schon 1904. Doch damals, berichtet Barry Judd von der Universität Melbourne, habe Johnson seine Herkunft gar nicht zum Thema gemacht. Auch in anderen Fällen werden indigene Spieler betont positiv hervorgehoben, sagt Barry Judd.
In which we
Wir bezeichnen das als aufgeklärten Rassismus. Viele Talentscouts suchen junge Spieler mit indigenem Hintergrund. Sie glauben, dass ein Volk, das mehr als 50.000 Jahre Jäger und Sammler hervorgebracht hat, heute gut geeignet ist für Australian Football. Viele Talentscouts denken, dass indigene Spieler schneller laufen können und eine bessere Raumorientierung haben, vielleicht sogar einen sechsten Sinn. Auf dieser Grundlage wurden etliche Spieler verpflichtet.
In den lukrativen Profiligen sind indigene Spieler begehrt. Im Breitensport gelten sie als Außenseiter. Zum Beispiel die Fitzroy Stars, ein Amateurclub im Australian Football aus Melbourne, geführt und trainiert von indigenen Sportlern. Mehr als 10 Jahre war der Verein in keine Liga aufgenommen worden, so spielten seine Mitglieder zeitweilig in gemischten Clubs. Dort sollten sie sich in die Gesellschaft integrieren, lautete eine weit verbreitete Meinung von nicht-indigenen Spielern. Paul Stewart, einer der Jugendtrainer der Fitzroy Stars, sieht das anders.
It is a safe space for us.
Unser Club ist für uns ein sicherer Ort. Hier können wir so sein, wie wir sind, ohne Hindernisse, ohne Rassismus. Leider haben wir es schwer, Sponsoren zu finden. Für indigene Vereine und Sportfeste interessieren sich Unternehmen und NGOs mit den immer gleichen Absichten. Es geht um Gesundheitsprävention, sauberes Wasser, häusliche Sicherheit. Als müsste man uns ständig von außen helfen. Internationale Sponsoren gibt es so gut wie nie.
Auch 20 Jahre nach dem Olympiasieg von Cathy Freeman in Sydney geht die Debatte über Rassismus weiter. Erst vor wenigen Tagen wurde der indigene Footballspieler Eddie Betts in sozialen Medien wiederholt als Affe abgebildet.
I'm an extremely proud indigenous woman and being able to go up to the communities and visit the communities is amazing.
Häufig wird Rassismus aber auch unterschwellig geäußert, zum Beispiel gegenüber der australischen Tennisspielerin Ashleigh Barty, deren Vater von den indigenen Garigo stammt. Ashleigh Barty gewann 2019 die French Open. Danach löschten Unbekannte aus ihrem Wikipedia-Eintrag mehrfach das Wort indigen. Barty äußert sich selbstbewusst zu ihren Wurzeln, wie so viele andere indigene Sportler. Vor ihr und wahrscheinlich auch nach ihr.
Ronny Blaschke mit Teil 5 unserer Reihe Sport und Kolonialismus. Was ist Sport? Seit Jahren wird die Frage vor allem bei einem Thema kontrovers diskutiert. Beim E-Sport, beim Gaming. Zwischen der Szene, dem organisierten Sport und der Politik ein Hin und Her. Für den E-Sport wäre eine offizielle Anerkennung wichtig, denn damit würde auch die Gemeinnützigkeit von Sportvereinen mit E-Sport-Abteilungen anerkannt. Und ein Positionspapier der Unionsfraktion könnte dahingehend nun einiges ändern, zeigt aber doch auch auf, dass diese Debatte noch lange nicht am Ende ist. Matthias von Lieben.
Die E-Sport-Zerstörung der CDU. So drastisch titelte kürzlich das Nachrichtenmagazin Gameswirtschaft. Und auch bei Twitter echauffierten sich Teile der Gaming-Szene über die Konservativen. Der Grund? Ein vergangene Woche verabschiedetes Positionspapier der Unionsfraktion im Deutschen Bundestag. Es sieht nicht nur vor, das Ehrenamtsgesetz anzupassen, sondern auch die Abgabenordnung, um einen Satz zu ergänzen, der weitreichende Konsequenzen für den E-Sport haben könnte. Unter 2.6 heißt es:
E-Sports fällt unter den Begriff Sport, soweit es sich um elektronische Sportsimulationen handelt.
E-Sport würde so, zumindest in der Abgabenordnung, mit anderen Sportarten gleichgestellt. Für Sportvereine mit E-Sport-Abteilungen wäre der Weg zur Gemeinnützigkeit damit frei. Denn Gemeinnützigkeit muss immer einem Zweck entsprechen. Sport ist einer davon. Nur der neue Handlungsrahmen für den E-Sport wäre stark begrenzt. Die Aufregung der Szene rührt daher, dass die Union ausschließlich elektronische Sportsimulationen als Sport definiert. Dabei machen Fußball-, Eishockey- oder Basketball-Simulationen nur einen Anteil von 5-10% des E-Sports in Deutschland aus. Der Rest sind Echtzeitstrategie- oder Shooterspiele, die mit der Formulierung aber nicht abgedeckt wären. Martin Müller, der Vizepräsident des E-Sport-Bundes Deutschland, ist mit dem Papier daher auch nicht vollends zufrieden.
Wir freuen uns erstmal, dass sich mit dem E-Sport überhaupt beschäftigt wird, dass über die Gemeinnützigkeit gesprochen wird. Allerdings muss man dazu sagen, dass hier eigentlich eine ganzheitliche Lösung angestrebt werden muss. Hier droht der Verlust der Gemeinnützigkeit für den Gesamtverein.
Egal ob Sportsimulation oder Strategiespiel, die kognitiven Fähigkeiten der SpielerInnen werden grundsätzlich ähnlich gefordert. Doch nur wenn aus dem Alltag bekannter Sport auf den Bildschirmen zu sehen ist, soll es sich auch um Sport handeln? Für Müller ist das nicht nachvollziehbar. Groß ist die Verärgerung auch deswegen, weil SPD, CDU und CSU im Koalitionsvertrag offensiv angekündigt hatten, E-Sport künftig vollständig als eigene Sportart mit Vereins- und Verbandsrecht anzuerkennen. Dies scheint mittlerweile in so weite Ferne gerückt, dass Christdemokrat Johannes Steiniger, der für die CDU im Sportausschuss sitzt, das Positionspapier als klaren Fortschritt deutet. Auch wenn er sich persönlich hätte mehr vorstellen können.
Aber am Schluss geht es ja auch um die Frage, für was bekommt man eine Mehrheit innerhalb von der Fraktion. Das ist das erste Mal, dass E-Sport überhaupt in einem reinen Antrag der CDU-CSU-Bundestagsfraktion überhaupt vorkommt. Und von daher ist das jetzt hier aus meiner Sicht auch ein erster Schritt, der besser ist, als wenn da nichts drin stünde.
Schon seit Jahren ringen E-Sport-Branche und Politik um die Frage, ob E-Sport Sport ist und damit potenziell gemeinnützig. Der DOSB lehnt eine Aufnahme des E-Sport in den organisierten Sport bislang strikt ab. Der zuständige Sportminister Horst Seehofer zeigt ebenfalls wenig Interesse. Auch in den einzelnen Bundestagsfraktionen herrscht Uneinigkeit unter Sport- und DigitalpolitikerInnen, jüngeren und älteren Abgeordneten. Viele der KritikerInnen wollen in Computerspielen keinen klassischen Sport erkennen, verweisen auf Suchtgefahren, Gewaltverherrlichung oder die profitorientierte Computerspieleindustrie. Zwar steht hinter jedem E-Sport-Titel ein Unternehmen, doch es scheint, als sei die Begrenzung auf elektronische Sportsimulationen, zumindest in der Unionsfraktion, die einzig mögliche Kompromissformel. Ob der Entzug der Gemeinnützigkeit überhaupt drohen würde, ist allerdings fraglich. Denn bereits jetzt dürfen E-Sport-Angebote zu den anderen Sportangeboten eines Vereins als Nebenzweck hinzutreten. Dieser gilt dann als wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb, für den ein gemeinnütziger Verein zwar die Steuervergünstigungen verliert, nicht jedoch den Status der Gemeinnützigkeit im Ganzen. Von dieser Regelung macht derzeit zum Beispiel Alemannia Aachen Gebrauch, das dadurch im Verein das Spielen von Fußballsimulationen anbieten kann. Gregor Forst ist Leiter der E-Sport-Abteilung in Aachen und erklärt, was die Begrenzung auf Sportsimulationen jedoch für seinen Verein bedeutet.
Wir bekommen endlich die Gleichstellung mit allen anderen Abteilungen im Verein. Es wird jedoch verhindern, dass wir unser soziales Engagement auch im Bereich der Nicht-Sportspiele anbieten können. Das ist sehr frustrierend und von der Politik einfach nicht zu Ende gedacht.
Mit den vielen Ehrenamtlichen, die beispielsweise als Trainer junge Gamer betreuen und in Vereinsstrukturen integrieren, argumentiert auch der E-Sport-Bund Deutschland. Und auch Lars Klingbeil, der SPD-Generalsekretär, der mit der Formulierung des Koalitionspartners nicht zufrieden ist.
Der ganze E-Sport-Bereich muss in den Gemeinnützigkeitsbereich mit aufgenommen werden. Und es muss doch ein Interesse von Politik sein, dass die jungen Menschen nicht zu Hause sitzen und spielen, sondern dass sie in die Vereine reingehen, dass sie auch lernen, sich in Gruppen zu verhalten. Und da ist die Anerkennung von E-Sport ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Und diese Unterteilung halte ich für falsch.
Klingbeil sagt aber auch, auch bei ihm in der Fraktion fremdeln besonders ältere KollegInnen mit dem E-Sport. Der Widerstand in der Großen Koalition sorgt in Teilen der Opposition für Verstimmung. Monika Lazar zum Beispiel, die sportpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion im Bundestag, kann dem Positionspapier nichts abgewinnen.
Ob man jetzt am Computer oder an der Konsole virtuelle Fußballspiele oder andere Fantasiefiguren steuert, sollte für die Gemeinnützigkeit meiner Meinung nach keine Rolle spielen. Wir wollen den Trend des E-Sports aktiv gestalten und deshalb wollen wir als Politik die Rahmenbedingungen setzen. Und deshalb ist das, was die Union jetzt vorschlägt, für mich und für unsere Fraktion nicht ausreichend.
Mit der Abkehr vom Koalitionsvertrag mache sich die Union unglaubwürdig, kritisiert auch Britta Dassler, die sportpolitische Sprecherin der FDP-Fraktion im Bundestag. Sie plädiert dafür, den E-Sport als klassischen Sport anzuerkennen. Auch Jörn König, der sportpolitische Sprecher der AfD-Fraktion, spricht sich dafür aus, den E-Sport in der Abgabenordnung analog zum Schach mit dem klassischen Sport gleichzustellen. Und bei der Linksfraktion wirbt zumindest Petra Sitte, Mitglied im Ausschuss für digitale Agenda und zugleich stellvertretendes Mitglied im Sportausschuss, regelmäßig für eine Gleichstellung von E-Sport mit dem Sport. Und für einen Dialog auf Augenhöhe.
Matthias von Lieben über die aktuellen Chancen von E-Sport offiziell als Sport anerkannt zu werden. Die Politik ist dabei immer noch gespalten. Damit endet unsere Sendung Sport am Sonntag. Alle Beiträge können Sie nachhören bei uns auf der Homepage oder in unserer App der DLF Audiothek. Mein Name ist Niklas Potthoff. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Sonntagabend und einen guten Start in die neue Woche.